Hallo, liebe Leute von Movie Break. Ich kann heute jetzt endlich mal nach den ganzen englischen Interviews eins auf Deutsch führen. Nämlich, ich sitze jetzt hier mit zwei deutschsprachigen Regisseuren. Also beide, darf man eigentlich sagen, seid ihr Regisseure, weil ihr ja auch einmal Co-Regie geführt habt. Aber diesmal ist jetzt nur Silvan der Ramon der Regisseur des Films. Silvan, du hast mal wieder mitproduziert.
Genau.
Und darüber werden wir jetzt auch noch ein bisschen nachher ins Detail gehen. Ramon und Silvan Zürcher sind hier mit ihrem dritten Film, Der Spatz im Kamin. Sie waren schon zweimal auf der Berlinale mit Das merkwürdige Kätzchen und Das Mädchen und die Spinne. Und dieser Film, den wir jetzt hier haben, Der Spatz im Kamin in Locarno, ist der Abschlussfilm der Tiertrilogie sozusagen. Und war das von Anfang an geplant, dass dieser Film, als Das merkwürdige Kätzchen entstand, dass das einer von dreien wird? Oder kamen denn die anderen erst dazu?
Also das war so, dass ich habe Das merkwürdige Kätzchen 2011 begonnen zu schreiben. Das war damals noch im Rahmen von der Ausbildung an der DFFB, so in meinem dritten Jahr. Und den Film haben wir dann auch im Rahmen des DFFB-Studiums gedreht, geschnitten und dann fertiggestellt. Und da gab es eigentlich das Konzept dieser Trilogie noch überhaupt nicht. Also da gab es nur die Idee, eben diesen einen ersten Langspielfilm zu realisieren und den dann auch eher so als solitären Film, als Einzelfilm. Und während der Auswertung des Films war es dann so, dass Silvan begonnen hat, an einem Stoff zu arbeiten und ich an einem anderen Stoff. Und während dieses Prozesses der Stoffentwicklungen haben wir gemerkt, dass es so inhaltliche und formale so Geschwisterschaften oder so Ähnlichkeiten gab. Und dann hatten wir eigentlich immer Lust, die drei Filme in Verwandtschaft zu denken auch und formale Aspekte sowie aufzubauen und dann eben wirklich diese Trilogie herauszuarbeiten. Und deswegen würde ich sagen, es ist im Prozess entstanden und es ist aber auch nicht so eine klassische Trilogie, wo dann verschiedene Figuren immer wieder auftauchen, also wo zum Beispiel die Protagonistin des ersten Films dann auch im zweiten Film vorkommen würde. Es ist erst so eine lose Trilogie, die so thematische Verwandtschaften hat, vor allem formale, aber wo nicht Geschichten dann eins zu eins weiterentwickelt werden oder wo konkrete Settings, konkrete Wohnräume dann wieder aufgegriffen werden.
War das Tier auch eines dieser Elemente, was sich dann von selbst quasi ergeben hat und als Parallele zufällig da war, oder habt ihr das dann nochmal herausgearbeitet?
Also die Tiere haben sich eigentlich auch zufällig in diese Welt eingewoben. Beim Kätzchen war es so, dass dort mochten wir das ein Element, das eigentlich oft eher im Schatten eines klassischen Erzählkinos stattfindet, dass wir dieses Element ins Zentrum nehmen und aufs Podest stellen. Eben eine Katze, die weder eine zentrale Rolle für die Geschichte hat, noch sonst wie, dass wir das aufs Podest stellen und sogar zum titelgebenden Element machen. Und als wir dann eben parallel begonnen haben, an das Mädchen und die Spinne und Ramon an der Spatz im Kamin zu arbeiten, war es dann so, dass zufällig je auch Tiere Eingang gefunden hatten und wir die dann eigentlich doch auch verstärkt haben, also diese Anwesenheit. Und diese Tiere haben in uns dann auch Assoziationsräume geöffnet, also es ist gar nicht, dass die für uns symbolhafte Funktionen hätten, dass ein Tier für etwas Bestimmtes stehen würde, sondern im Gegenteil, das sind so Räume, die sich uns eröffnet haben, die dann jeweils zu den Themen sehr gut gepasst haben für unser Gefühl. Und so kam es dann eigentlich auch, dass diese Tiertrilogie, die eigentlich im Kern um Menschliches und allzu Menschliches geht, also um zwischenmenschliche Beziehungen und ihre Abgründe, die auch eröffnet werden, also dass wir die dann so entwickelt haben.
Und die Geschichten, an denen ihr beide arbeitet und gearbeitet habt, sind ja auch immer vor allem, du hast es jetzt schon gerade thematisch angeschnitten, Familiengeschichten, es sind Beziehungsgeschichten, wo es auch oft um Konstellationen geht, wo Figuren in einem bestimmten mehr oder weniger geschlossenen Raum sind. Sie sind in Wohnungen oder Häusern, bewegen sich da über einen bestimmten Zeitraum. Wir hatten ja auch in manchen Filmen Parallelen, wie zum Beispiel das Familienessen, was dann unangenehme Untertöne manchmal entwickelt oder wo Spannungen greifbar werden. Entstehen diese Parallelen auch organisch oder wie erarbeitet ihr die und wie schafft man es auch, dass bei Filmen, die thematisch so viel Überschneidung haben, es sich dann nicht wiederholt und jeder Film trotzdem für sich originell und spannend und interessant bleibt, weil ich mir da auch vorstelle, dass es dann sehr, also dass da eine sehr große Können auch dazu zählt, nicht einfach das alte Thema nochmal abzuspielen, dass man immer das Gefühl hat, man sieht jetzt hier wirklich einen ganz tollen Film, obwohl man ganz, ganz viele Parallelen findet, die aber komplett verschieden ist.
Also irgendwie war es dann so, zum Beispiel, du hast ja angesprochen, zum Beispiel die Familienessen oder das Familienessen als Moment, Setting, als Szene. Und dann, weil es beim Kätzchen schon so eine Familienessszene gab, war es schon, als ich das dann bei Der Spatz im Kamin jetzt geschrieben habe, dass ich das nicht einfach schreiben konnte, ohne an diese Szene beim Kätzchen zu denken. Und deswegen gibt es dann schon so wie Verflechtungen oder dass ich dann Dinge mache, weil anderes schon ausprobiert wurde, wo ich schon gucken konnte, was wie funktioniert oder welche Stimmung, Spannung wie artikuliert wird, wie das dann beim neuen Film wirkt. Und aber eben die Tatsache wegen Wiederholung, redundant, wie kann man machen, dass obwohl gewisse Aspekte so ähnlich sind, eben diese Fokussierung auf das Kammerspielhafte, wie die Fokussierung auf Echtzeitsituationen und wenig Zeitsprüngen, also wie schafft man es, dass dann die Filme nicht redundant zu ähnlich Wiederholungen sind, Variationen von ein und demselben, das ist ja die große Frage. Und beim zweiten Film war es einfach so, weil es ja nicht ein Familiensetting war, sondern es war so wie die Ersatzfamilie WG-Situation, also wo man auch unter den Mitbewohnerinnen sozusagen wie eine neue Familie generiert, zusammen kocht, zusammen dieses und jenes. Und dort ging es auch, also weil der erste Film war wirklich das Porträt einer Familie, so ein Psychogramm, wo die Atmosphäre und wo das Alltägliche sehr wichtig war. Und beim zweiten Film, da gab es schon diese Bewegung, diese Grundbewegung, die eigentlich die Grundarchitektur auch vom Film ausgemacht hat, nämlich dass eine Mitbewohnerin auszieht und die andere zurückbleibt. Also da gab es eigentlich schon auch wieder diesen Moment der Statik und der Moment der Bewegung, nämlich A bleibt zurück, B geht weg, das löst es dann aus. Also deswegen war dort schon ein bisschen mehr Bewegung im filmischen Raum. Und beim letzten Film jetzt, der ist vom Setting sehr verwandt mit dem ersten Film. Es ist auch so, dass zwei Schwestern zusammenkommen und dann einen Tag zusammen also gestalten. Aber beim Spatz im Kamin fanden wir spannend, dass die Konflikte nicht auf der Ebene einer passiv-aggressiven Atmosphäre eingewoben sind, sondern dass wirklich gestritten wird, dass die Konflikte angesprochen, ausgesprochen werden und dass der Film eher wie ein Familienporträt beginnt, aber dann Wandlungen, so fast nicht gerade surreale, aber so sonderbare, märchenhafte Wandlungen einsetzen und dass nicht nur auf formaler Ebene Bewegung eingreift, sondern auch auf den psychologischen Ebenen. Es ist fast so, als ob die ausgesprochene Konflikthaftigkeit, die Tatsache, dass man unsichtbare Messer gegenseitig einander, also dass die Verletzung nicht spürbar ist, sondern auf psychologischer Ebene stattfindet, dass diese Wände der Familie ins Bewegen kommen und dass dann die ganze Familie fast so wie neu erfunden wird. Genau. Und deswegen warst irgendwie schon bei der Entwicklung, hat es sehr viele Unterschiede, obwohl diese Filme so verwandt sind.
Du hast es jetzt schon angesprochen, der letzte Film hat einige Elemente, die ihn wirklich von den anderen abheben. Zum einen eben dieses leicht fantastische Element, wo Dinge passieren, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ein Traum, ist das eine Projektion, ist das ein Wunsch der Figuren oder ist es in der Realität verankert? In einer Szene, ich möchte da nicht zu viel weggreifen, aber in einer Szene brennt es buchstäblich. Und dann fragt man sich auch, geschieht dieses Feuer jetzt tatsächlich oder ist es mehr der Wunsch, auch weil du da mit Zeitebenen spielst, sodass man bestimmte Szenen sowohl als vorher als auch nachher einordnen könnte. Und natürlich hat dieser Brand auch was Metaphorisches im positiven wie im negativen Sinne. Er schafft ja dann auch eine Freifläche. In vielerlei Hinsicht würde ich sagen, ist der neue Film der düsterste von allen dreien. Gab es da einen bestimmten Auslöser, warum jetzt dieser Schritt wirklich zu einer doch wesentlich einmal härteren Sprache im Sinne von, nicht von Ausdrücken, aber wie du schon sagtest, Konflikte werden ja wirklich mit einer großen Härte und auch Grausamkeit angesprochen und wir haben hier sehr schmerzliche Äußerungen von Hass und negativen Gefühlen, wo man eigentlich Liebe und Zuneigung erwartet, was nicht heißt, dass sowas nicht auch da ist und parallel existiert, aber da wird sehr hart miteinander umgegangen und dann auch diese düsteren anderen Themen, es geht um Traumata in der Familie, es geht um Freitod, es geht um psychischen Missbrauch, um Unterdrückung, um emotionale Gewalt.
Ja, also vielleicht die Frage eben, wieso jetzt im Vergleich zu den anderen Filmen, wieso wir entschieden haben, den härter, düsterer, konfrontativer zu gestalten. Also ich glaube, zum einen ist es auch ein Interesse, also weil ich finde diesen Film fast so wie kontrastreicher, also das Spektrum eben zwischen Nähe und Zärtlichkeit und Wärme und zwischen Grausamkeit finde ich ein bisschen breiter als bei den vorherigen Filmen, wo es dieses Spektrum auch gab, also der Verletzungen und der Nähe-Momenten. Es war so wie schon immer angelegt wie ein Ballett zwischen Nähe, die dadurch passiert, durch eine gewisse Sehnsucht auch nach Nähe und dann eben diese Grausamkeiten, die dann immer wieder Trennung generieren. Es ist so ein Hin und Her, ein Raum des Hin und Hers. Und jedenfalls, also zum einen war es wirklich ein Interesse, wie es ist, Konflikte als ausgetragene Konflikte zu designen. Einfach ein Grundinteresse, wie eine Narration so funktioniert. Und das andere war aber wirklich auch die Lust dieser Befreiung. Also ich wollte wie eine Familie, die sich befreit aus einem toxischen, dysfunktionalen System und dass es einen Wandel gibt zu etwas Utopischerem, wo mehr möglich ist. Und das Destruktive, die Zerstörung, hat ja meistens einen negativen Beigeschmack. Aber das Positive an allem Destruktiv-Zerstörerischem ist, dass dann Asche und das etwas am Boden liegt, dass es neuen Dünger gibt, dass eigentlich auch, dass dann dort, wo etwas zerstört wurde, etwas Neues wachsen kann. Und nicht nur neue Bäume oder neue Häuser, neue Pflanzen, sondern vielleicht auch so ein neuer Familienkörper, ein neues System. Und deswegen finde ich eigentlich, dass man das Destruktive und das Konstruktive gar nicht so mit einer Trennwand trennen kann, weil im Destruktiven liegt das Potenzial, um etwas Konstruktives entstehen zu lassen. Und wenn es nur Konstruktives gibt, würde es ja immer nur alles aufgebaut oder aufgetürmt. Und deswegen empfinde ich eigentlich das düster Destruktive schlussendlich wie als neue Möglichkeit, als eigentlich ein Fenster, das sich öffnet, ein Schlitz in der Wand, wo dann wieder neu geatmet werden kann. Genau.
Und aber wegen den Grausamkeiten, die hier jetzt größer vorkommen, also der Film ist ja nicht naturalistisch oder Abbild von Alltag, also ist ja kein nicht authentisches Kino, sondern das ist ja schon auch stilisiert Und wir waren auch interessiert daran, bestimmte Dinge, wie eben, sei es passiv-aggressives Verhalten oder Mikroaggressionen, die dann vielleicht auch größer, also so wie unter die Lupe zu nehmen und das dann eigentlich vergrößert darzustellen, dass dann die Zuschauenden einen Blick darauf erhalten, der anders ist als im eigenen Alltag. Aber also, wo es eben dann kondensierter, also wo es verdichteter vorkommt, dichter und kondensierter. Und das hat ja dann aber eigentlich auch einen schärfenden Effekt, auf wenn man dann im eigenen Alltag wiederum solchen Phänomenen begegnet, dass man die vielleicht dann anders wahrnimmt, denen anders begegnet, so. Daher, genau, haben wir uns schon auch in diesem Stil, in dieser Form die Möglichkeit genommen, das so zu verdichten, die dann herauszuschälen und vielleicht auch zu vergrößern. Das ist dann eigentlich eben vielleicht doch auch grausam und härter wirkt.
Was in der Fülle auffällt in diesen drei Filmen und jetzt auch besonders stark in Der Spatz im Kamin, ist, dass weibliche Figuren im Vordergrund stehen. Ihr habt auch wichtige männliche Figuren, aber es scheint so eine Entwicklung zu geben, dass die weiblichen Figuren immer wichtiger werden und da definitiv das Hauptdrama sich abspielt. Wir haben hier eine Schwesternkonstellation, eine Mutter-Tochter-Konstellation. In den älteren Filmen gab es eben diese Freundinnen-Konstellation oder auch Schwesternkonstellationen. Woher diese Affinität zu weiblichen Figuren gerade?
Ich glaube, weil eigentlich ist man ja als Mensch eben konstruiert mit dem äußeren Geschlecht und dann gibt es ja aber doch sowas wie ein inneres Geschlecht oder so ein Empfinden oder mit was man sich mehr in diesen zwei Polen des männlichen und weiblichen, also wo man sich besser, also wo man sich aus welcher Position aus man mehr denkt und fühlt. Und bei mir war es schon so als Schüler, dass wenn ich Aufsätze geschrieben habe, dass die Hauptfigur oft ein Mädchen oder eine Frau war. Und ich glaube, dass wenn ich mich fiktionalisiere oder dass meine Identifikations- oder empathieauslösende Figur oder das, was ich als Spielfigur wähle, immer eine Frau ist. Und ich glaube, dass, also, wenn ich nicht zensuriere, wenn ich es fließen lasse, dann würde ich mein Empfinden und meine Gefühle und meine Wahrnehmung mit einer weiblichen Figur wählen. Es könnte vielleicht auch ein vom Geschlecht, also ein dem Spektrum des Mannes zugehörende Figur sein. Aber einfach irgendwie, weil es gibt ja dieses innere Geschlecht auch und das äußere und mein Empfinden ist einfach näher von dem Weiblichen, wobei das vielleicht jetzt auch doof klingt, weil was ist schon weiblich, was ist schon männlich. Ja, ich weiß auch nicht, aber das war einfach, wenn ich mich nicht beschneide oder wenn ich meinen Wunsch und meine Intuition und meine Gefühle fließen lasse, dann habe ich immer Frauenfiguren gewählt. Und vielleicht ist es aber auch, weil im Familienkosmos ist ja wirklich die Mutter, die das Kind erst noch in sich trägt, dann kommt das Kind auf die Welt, man zerschneidet die Nabelschnur, obwohl sie zerschnitten ist, ist dann trotzdem diese starke Verbindung da, es gibt immer noch diese unsichtbare Nabelschnur und eine Familie ist ja auch fast so wie ein Baum, der so wächst und er hat viele neue Familienmitglieder und es sind zwar einzelne Körper, aber sie sind doch irgendwie wie verwoben. Man sieht so ähnliche Mimik, Gestik, das Physiognomische ist ähnlich. Also es ist so wie ein Familienorganismus, ein Familienkörper. Und da finde ich eben dieses Motiv der Nabelschnur, ich habe das Gefühl, dass die Beziehung Kinder, Mutter, einfach fast intensiver oder einfach, dass da was anderes ist. Und in diesem Themenkomplex, ja genau.
Ja. In genau diesem Themenkomplex bewegt sich ja auch der Spatz im Kamin. Es geht ganz stark um die Mutter-Kinder-Beziehung. Wir haben Maren Eggert als Mutter, die sehr viele negative Gefühle in sich trägt, auch durch traumatische Erfahrungen mit ihrer eigenen Mutter, die wiederum auch auf ihre Weise Opfer wurde von Unterdrückung in der Familie. Und jetzt sehen wir auch diese Gewalt, diese indirekte Gewalt, die nicht unbedingt physisch ist, aber die emotional ist, sich über Generationen weiter trägt. Wie habt ihr einmal Maren Eggert als richtige Schauspielerin gefunden? Wer hat sie gefunden? Hast du sie ausgesucht oder hat Silvan da auch mitgewirkt? Und wie habt ihr diese Figur der Mutter und auch das Thema, was du schon ansprachst, der Mutterschaft, das sich dann so toxisch fortsetzt, entwickelt und untersucht?
Ja, also das war wirklich so, dass am Anfang des Schreibens gab es hauptsächlich die toxische Gegenwart, also die dysfunktionale Gegenwart, so die Symptome dieser Messerspitzen der psychischen und physischen Gewalt. Und allmählich hat sich dann diese Großmutter so wie hineingewoben, dann ist die Vergangenheit immer präsenter geworden, eben diese Vergangenheit der Oma, die mit der unterdrückten, also mit viel Unterdrückung, ich hatte immer das Bild von einem Vogel, der Flügel hatte, die bestutzt wurden, sodass sie nicht fliegen konnte, also diese Großmutter als Vogel nicht fliegen konnte, und dass dann diese Tatsache, eben diese wie toxischen Gene oder Dysfunktionalitäten oder dieses Destruktive so wie hineingesät hat, was sich dann eben transgenerational weitergegeben hat. Und deswegen ist allmählich diese Vergangenheit wichtiger geworden, ist die Großmutter wichtiger geworden, kam auch so diese Idee von einem fast so Haunted House Horrorfilm, also so diese Skizze von Haunted House, dass die Oma als Dämon noch darüber schwebt, dass Karen auch fast eine transparente Figur wird, weil ein Layer eben die Großmutter ist, die über ihr liegt, von der sie sich auch befreien kann, dass es so fast eine Form von Exorzismus gibt, eine Exorzismusgeschichte. Und deswegen ist eigentlich beim Schreiben war es dann fast so, als ob die Familiengeschichte ist wie ein Garten und diese Familie ist jetzt diese Blume, also einfach die dort steht, oder diese Pflanze, aber es gibt ganz viele unsichtbare Pflanzen von den Verstorbenen und die sieht man nicht mehr, aber es geht dann wieder darum, das so wie sichtbar zu machen, um so die gesamte Familie zu verstehen, das zu artikulieren und begreifen zu wollen, um eben Dinge verarbeiten auch zu können.
Und beim Casting-Prozess war es so, dass also auf Drehbuchebene war die Karn-Figur stark über Härte charakterisiert. Und uns war wichtig, eine Hauptdarstellerin zu finden, die auch eine Sanftheit in sich trägt, einen weichen Kern oder eine Sensibilität. Und da war Maren Eggert für uns dann die ideale Besetzung, weil sie genau diese Sensibilität mitbringt und das dann zusammen mit der Härte, die die Figur aber schon auch eben mit prägt, also das dann in eine ambivalente Beziehung kommt. Und ansonsten war der Besetzungsprozess eigentlich ein ganz klassischer, eben erst die Hauptfigur besetzt, dann die Schwester, also dort dann in Konstellationscastings, dann, sobald die beiden gesetzt waren, in Konstellationscastings deren Partner und sobald die Paare besetzt waren, dann die Kinder. Und da ging es stark immer auch um Dinge wie Statik und Dynamik. Also welche Figur tendiert eher zum Statischen, zur Statik und welche eher zur Lebendigkeit. Also sowohl bei den Kindern, da gibt es ein Kind, das ist eher statisch, eines ist lebendig, als auch zwischen den Schwestern.
Ihr beschäftigt euch oft mit sehr aggressiven, negativen
Ich glaube, ihr müsst stoppen.
One last question.
Okay, dann, also das letzte Frage. Ihr habt oft sehr negative Beziehungen in euren Filmen oder sehr belastete Beziehungen, aber eure eigene ist sehr positiv und produktiv. Woher dieser Kontrast? Oder gibt es da auch manchmal Konflikte, Streitereien, wenn ihr gerade an einem Projekt arbeitet, auf beruflicher Ebene oder professioneller, wo ihr sagt, das wirkt nur so nach außen so harmonisch? Wir kennen das auch, aber wir können damit umgehen.
Also ist ja auf jeden Fall, ist es oft harmonisch, aber ist auf jeden Fall auch manchmal konfliktreich oder das ist nicht harmoniert, aber wir können dann immer mit das Disharmonische und das Konfliktreichere gut umgehen. das irgendwie eben besprechen, aussprechen und genau. Also weil es wäre ja auch langweilig, wenn es immer nur Harmonie wäre. Und ich glaube, wegen der Abgründigkeit, Abgrundhaftigkeit, der Dunkelheit, des Düsteren, ich glaube schlussendlich sind die Abgründe Teil jedes Individuums, jedes Menschen. Natürlich, und es ist nun mal doch auch sehr interessant, also die Schattenseiten wie die Lichtseiten, und dieses Spektrum hat jeder in sich und genau, jedenfalls etwas, das uns sehr interessiert, eben, also vor allem eigentlich neben dem Ab ist jetzt so ein Fokus auf das Abgrundhafte, aber schlussendlich eher eine Sehnsucht und ein Begehren, also ein sexuelles Begehren oder eine Sehnsucht nach Nähe, die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Also auch wenn viele destruktive Elemente vorhanden sind, ist eigentlich der Grundkern so eine gewisse Weichheit und ein Verlangen nach Glück oder nach einem Leben, wo Verbundenheit und Verbindung und Symbiose und einfach Glück herrschen kann.
Wir hätten noch viel, viel mehr Fragen, aber wir haben schon dreimal so Warnrufe gekriegt, dass das Interview jetzt zu Ende sein muss, weil uns die Zeit davonläuft. Also darum sage ich jetzt, obwohl ich noch euch so viel gern fragen würde, ganz vielen Dank an Ramon und Silvan Zürcher. Wir sind hier in Locarno mit Ramons neuem Film Der Spatz im Kamin, der im Wettbewerb läuft. Ich drücke dir also ganz doll die Daumen für den Leoparden. Bestimmt gibt es auch bald einen deutschen Kinostart dafür angesetzt. Habt ihr schon einen?
Genau, am 10. Oktober kommt der bundesweit ins Kino.
Wunderbar. Die Pressemeldung ging noch nicht rum, aber die beiden sind schon einen Schritt voraus und dann lest ihr natürlich noch mehr bei Movie Break darüber. Ich hoffe, ich kann dann dieses Gespräch noch fortsetzen auf einem anderen Festival. Vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank.